Dein bestes Leben. Dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität. Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic Coach Roger Foster und Moderator Daniel Schwab.
Wenn ich zu weit nach vorne gehe, habe ich eine leuchtende Nase.
Du hast Sonne. Ich habe auch sehr viel Sonne jetzt hier von der Seite. Das ist auch so ein bisschen ungünstig. So, ganz erleuchtet starten wir heute in dieses Video. Und wir widmen uns dem Thema, was alle Menschen sich eigentlich wünschen, möglichst alt zu werden und dabei jung zu bleiben. Und wie das gelingt, wie gewinnen wir mehr gesunde Lebenszeit? Wie können wir vielleicht sogar 10 Jahre und mehr Gesundheit dazu gewinnen, unser biologisches Alter reduzieren? Das ist das Thema, mit dem Roger sich richtig auskennt. Und ich freue mich, dass wir uns heute wieder zusammentreffen und darüber sprechen. Hallo, grüße dich.
Die Frage ist ganz meinerseits. Hallo. Hallo Daniel. Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Genau. Jetzt öffne ich meine Schatztruhe und vorkommen, wie wir mindestens 10 Jahre jünger werden können.
Da stellt sich mir die erste Frage, wie bestimmen wir denn überhaupt das biologische Alter? Also ich kenne meinen Geburtstag, ich weiß, wie alt ich bin, aber was meinst du denn, was ist denn der Unterschied?
Ja, und da ist es jetzt etwas schwierig, so eine einheitliche Richtung zu finden. Ich meine, grundsätzlich sagen wir mal, wir haben das chronologische Alter, also das Bio-Alter, das ist so, wenn wir halt auf die Welt gekommen sind und den Kalender Jahr für Jahr einen Haken dahinter setzen. Das sagt aber in der Regel eigentlich weniger über den aktuellen Zustand unseres Körpers aus. Und es ist zum Beispiel so, dass ein Mensch, der gut gelebt hat und immer trainiert und so weiter, dass der auch mit 50 in der Lage ist, einen Marathon zu laufen und den problemlos wegzustecken. Das kann aber jemand, der ein Leben gelebt hat, das wenig bewusst war und das wahrscheinlich oder das viele ungesunde Dinge enthalten hat, der bringt das schon mit 35 nicht mehr hin oder der hat das gar nie geschafft. Und darum ist eben der Zustand des Körpers sehr wichtig für das Ermitteln des biologischen Alters. Und da gibt es einfach verschiedene Biomarker, die man anschaut. Das ist zum Beispiel der Blutdruck, das ist das Sehvermögen, das Hörvermögen, das ist die Gelenkbeweglichkeit, das ist die Länge der Telomere, also das sind die Endstücke der Chromosomen in den Zellen. Über das Blut oder über die Marker im Blut ist eben wirklich auch der körperliche Zustand sehr gut zu bestimmen. Und ein ganz entscheidender Faktor ist dort der Entzündungsmarker, weil Entzündungen sind in unserem Körper meistens eine Ursache für eben ein schnelleres Altern, zum Beispiel, dass sich die Telomere mehr abnutzen oder schneller abnutzen und auch Nährboden für chronische Krankheiten.
Du hast jetzt ein ganzes Spektrum an Symptomen aufgezählt, unterschiedliche Körpersysteme, unterschiedliche Funktionen, die man berücksichtigt, die man auch durch ganz unterschiedliche Methoden unterstützen kann. Aber gibt es eine Sache, die du am wichtigsten findest? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Also du schlägst ja gerne die Brücke zwischen Wissenschaft und Spiritualität und sagst, da ist eigentlich so die Superpower, wo wir Menschen, wenn wir da genauer hinschauen, da können wir richtig was dazu gewinnen in unserem Leben. Magst du das erklären?
Ja, also meine Theseteil wäre eben zum Beispiel jetzt die Wissenschaftlichkeit, dass wir diese Werte alle messbar machen und vergleichbar machen oder dann auch einen Weg aufzeigen können, wie er sich verändert. Und für mich ist dann das Gegenstück der Spiritualität, ist für mich eben Bewusstsein. Und wo gewinne ich am meisten Bewusstsein? In der Meditation, also in der Einkehr zu mir selbst. Und deshalb ist für mich so wirklich das wichtigste Tool und das einfachste ist eigentlich die Meditation. Weil wenn du dort eine Praxis etablierst, dann hat das eine unwahrscheinliche Ausstrahlung auf so viele weitere Lebensbereiche. Die Meditation ist zum Beispiel auch sehr wichtig für ein gutes Stressmanagement. Und wie gesagt, also der Stress, wenn es uns gelingt, die freien Radikalen zu reduzieren, dann haben wir schon mal einen großen Treiber der Zellalterung abgebaut. Und wenn wir dann noch verschiedene Entspannungstechniken zusätzlich praktizieren, dann ist schon mal eine gute Grundlage gesetzt, um viele biologische Marker positiv zu beeinflussen. Und eben, wie gesagt, Meditation, ja. Am liebsten im Sommer auf dem Balkon am Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Genau.
Ja, du hast zum Thema Meditation, du hast ja gerade vor kurzem erst einen Kurs gelauncht. Da nimmst du auch das Thema binaurale Beats mit rein. Und da gibt es ja so dieses Grundsätzliche, ich meine, wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen hauptsächlich mit dem Intellekt arbeiten. Ne? Wir sind ständig im Gehirn, eigentlich im Beta-Zustand, ne? So in diesem Denkmodus. Gibt so Forschungen, dass man sagt, hey, Naturvölker, die machen das maximal 4 Stunden am Tag. Die verbringen viel, viel mehr Zeit im Alpha-Zustand, immerhin, was auch schon mal gut ist. Und wir können ja noch mehr regenerieren, wenn wir dann wenigstens mal in den Delta-Zustand kommen, gell? Das wäre so der nächste Entspannungsmodus. So, und jetzt habe ich aber gar nicht so viel Zeit, weil ich muss ja meine Arbeit schaffen. So, wie kann ich denn effizient sein in Meditation?
Bestimmt nie die Quantität, die Qualität einer Methode oder einer Maßnahme. Und was natürlich eben da ist, dann auch wieder das Zusammenspiel zwischen Wissenschaftlichkeit und Spiritualität wieder sehr interessant, weil über die Wissenschaftlichkeit können wir erforschen und beweisen, was besonders effektiv ist, was besonders schnell zu einem großen Nutzen und zu einer großen Veränderung werden kann. Und da sind binaurale Beats eben wirklich so wie ein Turbo, weil die erhöhen oder spielen direkt auf unsere Hirnfrequenzen oder Hirnwellen ein, auf die Frequenzen, die im Hirn vorherrschen. Und mit dem Einspielen dieser Beats kannst du direkt die Frequenz befeuern in deinem Hirn, die du möchtest. Also dann Theta, wenn du dich beruhigen willst, in die Ruhe kommen willst, Gamma, wenn du Inspiration erhalten willst und da reichen 10 Minuten und das verändert wirklich schon sehr tief. Und wenn du dir, wenn wie überall die Übung macht den Meister, wenn du das ein paar Mal anwendest, dann wird das immer einfacher sein. Und ja, bei der Neurologie wissen wir, dass dann auch direkt Synapsen und Verknüpfungen gebildet werden. Das ist wirklich was Nachhaltiges. Also die Neurowissenschaft hat uns da auch viele Hinweise dazu geliefert, wie wirkungsvoll das die Meditation ist. Und eben binaurale Beats haben dann eine sehr starke Ausstrahlung und auch einen direkten Zugang. Also das geht sehr schnell. Du musst nicht irgendwie stundenlang das tun. Das geht wirklich sehr schnell. Die Regelmäßigkeit, Entschuldigung, das ist das Entscheidende. Also wenn du sowas jeden Tag machst, dann bringt es einen Fortschritt.
Ich glaube, die allermeisten Menschen, die sterben irgendwie an Herzversagen oder so, was ja irgendwie auch logisch ist, weil das die Definition von Tod ist, so quasi, ne? Ich meine, Hirntod oder Herztod. Also, das sind so die zwei Organe, die es dann am Ende ausmachen. Warum sage ich das? Naja, wir kümmern uns ganz viel um unser Herz-Kreislauf-System, ne? Also, da haben wir jetzt, hey, Tipps von trink dein Rotwein, da ist Resveratrol drin, nimm dein Olivenöl oder was auch immer. So, aber das ist oft so ein bisschen an der Oberfläche und du hast dich ja doch schon nochmal intensiver mit dem Thema Ernährung beschäftigt, um zu sagen, okay, das hat Einflüsse auf welche Bereiche des Körpers können wir überhaupt mit der Ernährung insgesamt Einfluss nehmen?
Also die Ernährung hat natürlich einen unmittelbaren Einfluss auf fast jeden Bereich. Die Darm-Hirn-Achse, die hat zum Beispiel einen großen Einfluss auch auf unser Hormonsystem, auf unser Nervensystem, den Parasympathikus und Sympathikus. Also das ist erstaunlich, wie viele Systeme oder wie viele Sachen zusammenhängen im Organismus. Und meine, die Nahrung ist der Betriebsstoff. Also über die Nahrung nehmen wir Vitamine auf, über die Nahrung nehmen wir Enzyme auf und so weiter. Also das sind alles essentielle Nährstoffe, die der Körper braucht. Und umso einfacher er das verwenden kann, also umso bioverfügbarer diese Nährstoffe sind, umso geringer geht es und umso schneller kann sich ein Körper energetisch wieder aufladen. Es ist ja auch so, dass wir das ab und zu mal feststellen, wenn wir besonders fettig und so essen, dass uns plötzlich Nahrung sogar eher Energie kostet, weil wir die verdauen müssen und weil dann das uns müde macht und das Blut und alles im Bauch und im Darmraum bindet. Also von dem her hat die Ernährung wirklich sehr einen großen Einfluss. Und auch das Milieu im Körper. Also wir sagen ja, dass das Körpermilieu einen unmittelbaren Einfluss auch hat, wie die Mitochondrien, also das sind die Kraftwerke in der Zellen, wie die arbeiten können. Und umso klarer, umso basischer unser Körpermilieu ist, umso besser können diese Kraftwerke arbeiten. Deshalb macht es Sinn, sich basisch zu ernähren, auf tote Lebensmittel, also tierische Lebensmittel, so gut es geht, zu verzichten oder die zu reduzieren und einfach mit Früchten und mit Gemüsen zu arbeiten. Das sind so die Basics, die aber wirklich einen großen Einfluss haben. Also über die Nutriepigenetik wissen wir, Nahrung ist Information, Information für den Körper und für die Zelle.
Ist einerseits super verständlich, so klar, durch die Nahrung kriege ich die Bausteine, die mein Körper am Ende zusammenbauen. Und so als Physiker oder auch Metaphysik, sage ich mal, bis ich da das ein bisschen auch verstanden habe, diese Energieinformation, die da drin ist in der Nahrung, dass das ja mehr ist als jetzt nur die Nährstofftabelle oder die Vitamintabelle, sondern tatsächlich, ne, wie ist die Pflanze gewachsen und was, die bringt eine Geschichte
Genau.
mit. Und die Tiere, die bringen ja meistens eine Stressgeschichte mit, wenn die auf meinem Teller landen. Und das ist eigentlich der Stress, den ich mir nicht dann noch zusätzlich einverleiben möchte. Aber es ist ja das eine nicht nur, was ich esse, es ist ja auch, wie ich esse. Ich fand das super faszinierend. Auch Human Design gibt dir da ein bisschen Hinweise, zu sagen, hey, was für ein Ernährungstyp bist du? Ich habe da für mich gelernt, ich verdaue eigentlich gut, wenn ich in einem Energiemodus bin. So, also mich nur aufs Sofa setzen und Chips reinmampfen, habe ich auch schon lang genug gemacht, mache ich mittlerweile sehr, sehr selten. So, da hat mein Körper nicht viel davon. Ne, zu sagen, okay, ich bin sowieso gerade in meinem Tageswerk und jetzt mache ich halt die Pause, in der ich wieder die Energie durch Nahrung nachlege. Ich habe einfach mittlerweile Freude am Gemüseessen, weil ich merke, dass ich dann nach dem Essen weiter in meiner Energie bin. So, kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Wie kommen wir da so auf unser ideales Essverhalten? Wie kann man das entdecken, finden?
Also, du hast es angesprochen, Human Design gibt einen Hinweis, und zwar ist es dort einfach abzuleiten aus dem Gencode. Also, das ist etwas, was aus den 64 Genschlüsseln abzuleiten ist. Und da ist die Information aus der DNA einfach entziffert, welches Essverhalten oder, ja, welches Essverhalten dir zuträglich ist. Was ich dort aber genauso wichtig finde wie jetzt diesen wissenschaftlichen Aspekt, finde ich eben auch den spirituellen Aspekt, den du auch schon angeschnitten hast. Für mich ist immer die Frage, in welcher Haltung esse ich? Ist das Essen einfach notwendiges Übel oder eine Lustbefriedigung oder eine Ablenkung oder was soll das? Wenn für mich das Essen wirklich das ist, was es eigentlich ist, es hält mich am Leben, es gibt mir Energie, dann habe ich ein anderes Bewusstsein dafür. Und wenn ich dann Bewusstsein eben auch für die Lebensmittel entwickle, dann hat das vielleicht viel mehr Wirkung, viel mehr Geist auch. Also es beflügelt eben nicht nur den Bauch, sondern eben auch das, was zwischen Hirn und Bauch ist, unsere Seele. Und du hast es angesprochen mit den Tieren. Das wird wahrscheinlich so sein, dass die Tiere auf jeden Fall meistens Stress erleben, wenn es zum Ende ihres Lebens hingeht. Ich glaube, dass so eine, ja, eine gute Freilufthaltung für Rinder und so weiter, das kann wahrscheinlich schon gut sein. Also da ist man, das würde ich den Bauern nicht absprechen, dass die da sich bemüht sind, auch eine bewusste Arbeit zu liefern. Aber ich glaube einfach, ja, wenn mein Lebensinhalt wäre, Nahrung für ein anderes Lebewesen zu sein, es würde mir nicht gut gehen dabei. Und wenn wir ein wenig in diesem Haltung sind, dann haben wir vielleicht auch ein anderes Bewusstsein gegenüber den Tieren. Und wenn ich dann das schon mal esse, dass ich dann halt auch eine Dankbarkeit dafür habe. Ich mag mich gut erinnern, du hast vor einer kurzen Zeit in einem Podcast gesagt, dass du Dankbarkeit für das Wasser empfindest. Und das ist es natürlich. Also wenn wir eben auch in der Dankbarkeit essen, dann kommt nicht nur Nahrungsenergie in uns herein, es kommt dann auch noch, ich finde, spirituelle Energie, ja.
Ich habe ja ein sehr, sehr berühmtes Vorbild, ne? Die Daniel-Diät. Also Daniel in der Bibel, der sagt, nee, ich esse nicht von dem Opferfleisch. Und sein Aufseher sagt erstmal, nee, das geht ja nicht. Wie willst du denn stark und gesund sein, wenn du kein Fleisch isst? Und das ist ja immer noch teilweise in den Köpfen. Nur ich brauche ja Fleisch. Du hast das ja jetzt auch mit fleischloser oder ich weiß gar nicht, vegane Ernährung. Bist du ganz streng vegan eigentlich? Muss mal kurz eine Zwischenfrage stellen.
Nee,
Nee.
vegetarisch.
Aber du isst kein Fleisch normalerweise. Und trotzdem hast du es ja geschafft, sehr viel Muskelmasse aufzubauen in den letzten Jahren. Und da spielen ja viele Facetten eine Rolle, also die Ernährung und natürlich dann die Bewegung. Das wäre jetzt die nächste Ebene für, ich will meinen Körper gesund halten. Ey, ich brauche Bewegung. Ist ja logisch. So. Aber was brauchen wir? Oder wie viel brauchen wir? Was ist denn, was kann man denn sagen, so, damit ich erstmal sage, ich will mein Alter verlängern, wie viel Sport muss ich machen? Mach's mal ganz einfach.
Auch da wieder der Hinweis, Qualität schlägt Quantität. Also die Regelmäßigkeit und dass mir der Sport vor allem oder die Bewegung vor allem Freude bereitet, ist wirklich wichtig. Tönt vielleicht albern, aber es ist wichtig. Also wenn ich mit einem Lachen laufe in der Natur, wenn ich mit einem Lächeln im Gym meine Muskeln spüre, wenn ich Gewichte herumstemme, Dann hat das eine viel größere Wirkung, weder wenn ich das missmutig und in einem schlechten Mindset mache. Ich finde, jeder Mensch darf die Bewegung finden, die ihm Freude macht. Also ich möchte jetzt da nicht irgendwie ein festes System überstülpen, nur das und das macht Sinn. Also es gibt Menschentypen, die stehen auf Cardio, die haben unheimlich gerne Ausdauersport. Und dann gibt es andere Menschen, nee, die wollen explosiv Sachen machen, also eben Krafttraining zum Beispiel. Und ich glaube, da muss jeder das finden, was für zu ihm passt. Und eben wichtig ist die Regelmäßigkeit. Wichtig ist dort auch in dem Sport vielleicht etwas zu finden, was schon wie eine Balance ist. Also Anspannung, Entspannung kann man ja auch im Sport schon trainieren oder üben. Wichtig ist halt auch, umso älter wir werden, chronologisch älter werden, also nicht biologisch, umso mehr sollten wir auf die Regeneration auch achten, umso wichtiger werden auch Aspekte wie Dehnen. Ich finde Dehnen ganz was Wichtiges. Ist vielleicht am Anfang frustrierend, wenn man das Gefühl hat, man kann sich ja wirklich kaum bewegen und man hat überhaupt keine Beweglichkeit. Aber es ist auch eine dankbare Geschichte, weil ohne viel Schweiß fließen zu lassen, da wirklich eine Veränderung im Körper stattfindet und auch ziemlich schnell man plötzlich wieder zu den Füßen runterkommt und wie auch immer. Also von dem her, Merksatz, Qualität schlägt Quantität.
Okay. Ja, finde ich gut. Also das ist eine Erleichterung. Aber es ist auch in fernöstlicher Spiritualität ist ja sehr, sehr durchaus verknüpft, ne? Zu sagen, hey, beweglicher Körper ist verbunden mit einem beweglichen Geist. Ich muss meinen Körper in Form halten, damit ich dann auch, wenn ich sitze und meditieren möchte, zur Ruhe kommen kann und nicht von irgendwelchen Wehwehchen überall abgelenkt werde. Was ja auch natürlich eine gute Übung sein kann, so die Wehwehchen auszuhalten. Das ist ja auch ein sehr, sehr starkes, mächtiges Training. Aber ist nicht unbedingt das, was man die ganze Zeit haben möchte. Stressabbau spielt eigentlich jetzt in beiden Dingen eine Rolle, ne? Du hast gesagt, ne? Entzündungswerte, da spielt Ernährung eine Rolle. Da ist ja Bewegung ein super starker Faktor für Entzündung. Auch reduzieren, ist das richtig? Hilft ja dem Körper, ne? So dieses freie
Ja,
Radikale abbauen.
vor allem der Sauerstoff, wo man über die Muskeln aufnimmt, wenn man Sport macht, das hilft im Körper, die freien Radikalen auch abzubauen. Das ist richtig. Wobei auch dort halt ein Dehnen, also früher hat man gesagt, nach dem Sport muss man immer dehnen, das ist so ein wenig in die Vergessenheit geraten. Es gibt dann auch die Leute, die sagen, ja, wenn man da die Milchsäuren abbaut und so weiter, dann ist der Muskelwachstum, also die anabole Wirkung, wird dann wieder verpufft, dann viel schneller. Aber das ist, glaube ich, Blödsinn. Wenn man dann wirklich übertriebene, einfach Bodybuilder in der höchsten Ausprägung anschaut, die dehnen sich unwahrscheinlich. Müssen sie auch, weil sie so viele Muskeln haben. Sie können sich sonst wahrscheinlich gar nicht bewegen, weil alles so hart wie Stein ist. Ja, also es hilft vor allem eben auch die Sauerstoffaufnahme. Und man oft, wenn ich zum Beispiel, also was ich wirklich gerne mache, ist, ich gehe auch gerne laufen. Bei mir hat das so ein paar schöne Seen in der Nähe, Naturschutzgebiet und so. Und ich merke dort, dass ich dann so wie in einen Rhythmus komme. Ich komme in meinen Bewegungsapparat kommt in einen Rhythmus, also im Laufen, aber ich bekomme auch einen Rhythmus, was das Atmen anbelangt. Und ich kann dort auch spielen. Ich kann zum Beispiel die Atmung 6 Schritte und dann einatmen, 6 Schritte ausatmen und ich kann das versuchen zu verlängern. Also auch dort macht es sehr viel Sinn, zum Beispiel die Atmung zu verlängern, zu verlangsamen. Das hilft auch direkt dem Körper, auch wieder freie Radikale, auch wieder gegen Entzündungen. Also das sind wirklich viele Dinge, die man spielerisch mit Bewusstsein einbauen kann. Ne?
Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, der, so wie ich das in Erinnerung habe, in deiner Geschichte sehr, sehr wichtig war, nämlich Schlaf. Du hattest ja diese Phase, in der du nicht mehr schlafen konntest und gemerkt hast, das macht auf allen Ebenen Probleme. Und bist aber wieder dazu gekommen, dass du gut schlafen kannst oder dass du sagst, ich finde einen erholsamen Schlaf. Das ist ja für viele Menschen eine Schwierigkeit. So, wie kann ich denn abends abschalten? Wie kann ich zur Ruhe kommen? Es ist ja nicht nur die Zeit, die ich im Bett liege, sondern tatsächlich Schlaf, während ich entspanne und während der Körper diese Hauptaufgabe des Entgiftens dann sich darauf konzentrieren kann, weil er nichts anderes machen muss. Was sind da so deine ersten Ansätze? Oder was war für dich damals wichtig?
Also meine damals war für mich wichtig, die Schmerzen zu bekommen, weil die haben mich hauptsächlich vom Schlafen abgehalten. Ich glaube, wichtig ist, dass man auch den Schlaf versucht, möglichst bewusst wahrzunehmen. Also nicht irgendwie ein Dogma aufbaut, ich muss das, ich muss 7 Stunden und ich muss vor 12 Uhr schlafen, weil nur das sind die guten Schlafstunden und so weiter. Also deshalb finde ich eben auch wieder, schauen wir schnell auf die Wissenschaft, Haartest, kann ich meine biologische Uhr kann ich dort bestimmen lassen. Und dort finde ich heraus, welcher Schlaftyp das ich bin. Und es gibt halt wirklich Menschen, die schlafen am besten von 10 Uhr abends bis morgens um 4. Und dann gibt es die anderen Menschen, die schlafen am besten von morgens um 3 bis morgens dann um 10 oder so. Und wenn du 5 ist zu wenig, finde ich. 6 Stunden ist gut, 7 Stunden ist optimal und 8 Stunden ist Luxus. Wenn du das so hinkriegst, dann ist das mal rein von der Zeitdauer her schon gut. Und meine, es gibt viele Dinge, die wir beachten sollen. Meine, wenn ich etwas Aufwühlendes mache, bevor ich dann schlafen gehe, macht in der Regel keinen Sinn. Und wenn ich dann auch zum Beispiel ein Buch lesen, wenn das eine Geschichte ist, die mich mitreißt und fesselt und macht, dann stelle ich mein Aufnahmegerät auch nicht runter. Also es ist dort wirklich ein wenig darauf zu achten, halt eine entspannende Tätigkeit, auch eine leichte Tätigkeit vielleicht die letzten 1, 2 Stunden, bevor man dann schlafen gehen möchte, auszuführen. Wenn ich noch etwas, das ist ein einfacher Tipp, noch etwas am Computer halt unterwegs bin, dann schalte das auf Rotlicht um, möglichst wenig Blaulicht, leitet das auch ein. Und ich muss zugestehen, ich habe so eine kleine Hilfe, die ich mir auch entwickeln musste. Und zwar, ich bin jetzt ein relativ später Schlafrhythmusgeher. Also ich gehe eigentlich in der Regel nie vor 12 Uhr ins Bett. Und weil dann der natürliche Rhythmus doch ein wenig verändert ist, also wenn es dunkel wird, beginnt der Körper mit Melatonin auszuschütten und so. Und das helfe ich nach. Also ich supplementiere mit Melatonin und dann helfe ich einfach meinem Körper, um 1 das Gefühl zu entwickeln, dass er eigentlich mit 11 hatte oder um 11 Uhr hätte oder um 10 Uhr, wenn es dunkel wird. Und das hilft. Dann gibt es viele Möglichkeiten, etwas Musik, etwas Entspannungsmusik, eine Meditation zu machen. Genau, also es gibt viele, viele wirkungsvolle Tools. Am besten findest du heraus, was zu dir gehört. Am besten weißt du, was du für ein Typ bist. Versuchst dem zu entsprechen. Also versuchst nicht gegen deinen Typ zu arbeiten. Dann fällt dir auch das Schlafen in der Regel sehr leicht. Und wenn ich noch vielleicht anfügen darf, also wenn man nicht schlafen kann, das ist wirklich ein brutales Gefühl. Es kommt ja nicht umsonst, dass es auch in der Folter eine angewendete Praktik ist, Schlafentzug. Also da reagiert der Körper und die Psyche des Menschen wirklich sehr schnell und sehr unangenehm.
Unsere Zeit ist fortgeschritten, aber das ist jetzt noch viele spannende Worte hier mit reingeworfen. Bei Entzug denke ich sofort an Rauchentzug. Für manche Menschen auch ganz wichtig. Wäre ein ziemlich guter Faktor, um die gesunde Lebenszeit zu verlängern, für Menschen, die davon betroffen sind. Aber allgemein, also Giftstoffe vermeiden, Synthetisches zu vermeiden, das ist ja, unser Körper ist nicht einfach nicht dafür gemacht. So, das ist nicht förderlich. Lebensenergie kommt aus Lebendigem, ne? Aus Lebendigem, was wir womit wir uns umgeben, so und was in unserem Leben eine Rolle spielt. Ich hätte gern einen positiveren Abschluss, weil es war jetzt gerade so ein bisschen düster, weißt
Na,
du?
ich hätte einen.
Ja.
Also, was ich noch wichtig finde, ist zum Beispiel gesunde Gewohnheiten. Das ist so eine Überschrift. Und bei diesen gesunden Gewohnheiten haben wir ja jetzt, was man alles so machen kann, Bewegung, Meditation und so weiter. Aber dort finde ich eben, gibt es auch noch eine geistige Aktivität und dort vor allem soziale Interaktionen. Also das habe ich auch gemerkt in meinem Leben, wenn ich allein isoliert mich gefühlt habe, dann ging es mir meistens auch nicht so toll. Und da gibt es aus der Epigenetik, aus der Sozioepigenetik wirklich viele umfangreiche Studien, die belegen konnten, wie wichtig das soziale Kontakte im Alter vor allem sind. Und das sehen wir ja auch oft. Frauen sind in der Regel kommunikativere Wesen als Männer. Und wenn dann für die Männer nach der beruflichen Karriere vielleicht diese zwangsläufigen oder gewohnten Kontakte wegfallen, dann ist es schwierig oder dann ist es sehr wichtig, dass dort was das ersetzt, dass dort eine weitere Aktion, Interaktion stattfindet, dass man dort nicht vereinsamt. Also ich finde, gute, gesunde Gewohnheiten zu etablieren, vor allem lustvolle, liebevolle soziale Kontakte, das verlängert das Leben mindestens um 10 Jahre.
Und letztlich geht es auch nicht nur darum, möglichst unserem Leben viel Lebenszeit hinzuzufügen, sondern dass wir unsere Lebenszeit viel Leben hineinpacken, ne, in die Zeit, die uns zur Verfügung steht. Und da finde ich durchaus auch, sind Beziehungen einfach ein großer Faktor für Qualität im Leben. Ja, schön. Wir haben eine gute Beziehung hier. Und liebe Zuschauer, ihr habt auch eine gute Beziehung zu uns. Das hoffe ich zumindest. Und das könnt ihr am besten dadurch unterstützen. Oder du kannst das richtig gut unterstützen, indem du direkt mal einen Kommentar hier drunter schreibst. Was war dein wichtigster Tipp, den du heute mitgenommen hast? Gab es so einen Aha-Moment, wo du sagst, cool, da möchte ich in Zukunft wieder mehr einen Fokus drauf legen oder das möchte ich mir für die nächste Zeit wieder vornehmen, da will ich mich verbessern. Das wäre schön. Und eine zweite Frage, was haben wir vergessen? So, was haben wir jetzt nicht gesagt, was dir auch wichtig ist, wo du sagst, hey, damit ich mein Leben verlängere und gesund bleibe, das mache ich jeden Tag oder regelmäßig. Und da habt ihr noch nicht drüber geredet. Genau. Ich freue mich schon auf die Kommentare und auf unseren weiteren Austausch hier unter diesem Video. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Roger. Und
Gerne.
darf ich jetzt nochmal Werbung für den Meditationskurs machen?
Nee, ich sage lieber was anderes. Und zwar, ich freue mich auf all die Dinge zu lesen, die wir eben nicht genannt haben, weil ich bin da sehr begeistert, jeweils neue Dinge zu lernen. Und ich weiß auch, dass wir noch so viele Dinge zu besprechen haben. Das beim nächsten Mal. Genießt den Tag, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Tschüss miteinander.
Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis, Transformation, bei deiner besten Gesundheit auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.